先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute zu Gast Nicolas Coy mit seinem Buch Verstoß und Verzeihen, moderiert von Christian Lamp und mir, Annika Schadewald. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vorweg eine kurze Erinnerung an den Ablauf. Wir sprechen wie immer circa 40 bis 45 Minuten auf dem Podium und haben dann noch Zeit für 15, 20 Minuten Fragen aus dem Publikum, also überlegen Sie bitte schon fleißig mit. Zunächst stelle ich Herr Coy und das Buch kurz vor. Nicolas Coy hat in Münster Philosophie und Germanistik studiert und wurde 2023 eben dort mit der Arbeit Verstoß und Verzeihen, eine philosophische Untersuchung zum Umgang mit menschlicher Fehlbarkeit, promoviert. Er war Mitarbeiter der Graduiertenschule Democracy, Human Rights and Religion, ist assoziiertes Mitglied des Exzellenzclusters Religion und Politik der Universität Münster und dort auch seit Ende 2023 akademischer Rat. Nicolas Coy hat unter anderem 2020 bis 2023 die deutsch-georgischen Jahrbücher redaktionell betreut, unter anderem ein Band zum Marxismus im östlichen Europa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist Mitherausgeber des demnächst erscheinenden Handbuchs Metaethik. Heute ist er bei uns zu Gast mit seinem aus der genannten Dissertation hervorgegangenen Buch Verstoß und Verzeihen, in dem er in 7 Kapiteln und auf gut 240 Seiten seine Ideen zur Praxis des Verzeihens entwickelt und verteidigt. Über das Verzeihen wollen wir heute mit ihm sprechen. Herr Coy, Nicolas, du hast ein Buch über das Verzeihen geschrieben. Warum ist das deiner Ansicht nach ein wichtiges Thema?
Ja, erstmal auch einen schönen guten Abend. Das Verzeihen ist ein wichtiges Thema, weil Menschen eben nicht perfekt sind. Das ist meine Grundannahme, mit der ich mich beschäftigt habe, beziehungsweise warum ich mich mit dem Verzeihen beschäftigt habe. Menschen sind fehlbare Wesen. Ich glaube, jeder von uns wird sagen müssen, in dem Leben schon mal etwas nicht ganz moralisch Korrektes getan zu haben. Das heißt, es betrifft jeden. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, naja, wie gehen wir denn eigentlich damit um, wenn wir moralisch kritikwürdig handeln? Und die Antwort darauf lautet, naja, wir haben eine Bewältigungspraktik, um mit unserer Fehlbarkeit umzugehen, mit bestimmten Formen unserer Fehlbarkeit. Nicht jede Form der Fehlbarkeit ist verzeihenswürdig, aber eben manche moralische Fehler fallen in diese Klasse und mit dem Verzeihen können wir damit umgehen. Und das, glaube ich, ist etwas ganz, ganz Wichtiges für Menschen, weil wir damit einen Endpunkt setzen können, weil wir uns von den Folgen unseres Handelns befreien können. Das ist ein Gedanke, den Hannah Arendt schon formuliert hat und den ich für sehr, sehr wichtig halte. Und diese Praktik besser zu verstehen und philosophisch zu durchdringen, das schien mir ein sehr lohnenswertes Vorhaben zu sein.
Vielleicht gleich hier als Nachfrage. Gibt es etwas, was Sie sagen würden, was besonders am Verzeihen ist? Also was es vielleicht irgendwie zu einer besonderen Art der Handlung macht? Was ist vielleicht nicht so, wie man, wir tun ja sehr viel Dinge den ganzen lieben langen Tag und unter anderem vielleicht auch manchmal verzeihen. Aber was würdest du sagen, ist so der Knackpunkt am Verzeihen?
Ja, wenn wir über den Knackpunkt sprechen, da haben wir direkt einen ganz spannenden Punkt, den wir in den Blick nehmen können, nämlich das Verzeihen weist eine gewisse Spannung auf. In der Literatur spricht man auch vom sogenannten Paradox des Verzeihens. Was ist damit gemeint? Wir können nur verzeihen, wenn uns jemand ein Unrecht getan hat. Das ist eine Voraussetzung. Andernfalls können wir gar nicht verzeihen. Also wenn ich einem Freund einen Strauß Blumen mitbringe, um ihm eine Freude zu machen, dann wird man mir das klarerweise nicht verzeihen können. Wenn ich ihn anlüge, wird er mir das vielleicht verzeihen können. Also man muss etwas tun, was moralisch kritikwürdig ist. Das ist die erste Voraussetzung. Wenn wir verzeihen, dann verzichten wir aber darauf, der Person weiterhin Vorwürfe zu machen. Wir verzichten darauf, ihr das übel zu nehmen, was sie uns angetan hat. Und da stellt sich die erste Frage, warum eigentlich? Ist das nicht widersprüchlich? Wir sind doch berechtigt, Vorwürfe zu erheben. Wir haben doch ein Leid erfahren. Wir wurden moralisch kritikwürdig behandelt. Warum verzichten wir dann auf Vorwürfe? Das ist erstmal eine Spannung. Und die aufzulösen, glaube ich, ist gar nicht so einfach. Aber es ist, denke ich, möglich. Aber das scheint mir dieser Reiz am Verzeihen zu sein, dass wir eine Praktik haben, die uns von schuldhaften Handeln befreien kann, ohne dass wir durch andere Gründe entschuldigt werden können, sondern dass darin diese Kraft des Verzeihens steckt, Menschen freizusprechen von der Schuld, auch wenn es dafür auf den ersten Blick keine entschuldigenden Gründe gibt, wie bei anderen Praktiken. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen.
Ja, bevor wir jetzt gleich tiefer eintauchen in diese Praxis des Verzeihens, und du hast ja gerade schon so angerissen, dass da so ganz viele verschiedene Voraussetzungen zusammenkommen, damit man irgendwie über Verzeihen sprechen kann und das auch tun kann de facto. Aber bevor wir da jetzt so in die Details gehen, du hast dich damit ja als Philosoph beschäftigt. Und wie geht man da vor? Also man könnte sich jetzt ja auch vorstellen, ich schreibe ein Buch über das Verzeihen als zum Beispiel eine Kulturhistorie des Verzeihens. Wie entwickelt sich das Verzeihen in verschiedenen Epochen oder in verschiedenen Kulturkontexten? Wie bist du das angegangen als Philosoph? Was schaut man sich da an, um das mal ganz blöd zu fragen?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Zugänge. Es gibt auch diese Arten, die das historisch rekonstruieren. Das ist sehr, sehr spannend zu lesen. Ich hatte da aber einen anderen Zuschnitt, und zwar einen systematischen. Ich habe mir auch keinen bestimmten Philosophen angeschaut oder eine bestimmte Philosophin und da den Begriff rekonstruiert, sondern versucht, eine lebensweltlich plausible, nahe Theorie zu entwickeln, indem ich mich systematisch mit dem Phänomen auseinandersetze. Und das habe ich auf der einen Seite, das ist eine Theorie in der Philosophie gebrauchssprachlich, mit einem gebrauchssprachlichen Ansatz gemacht. Das heißt, ich habe mir angeschaut, wie sprechen wir eigentlich im Alltag über das Verzeihen und versucht daraus erste Schlüsse zu ziehen, wie wir das Wort verwenden. Die Bedeutung eines Wortes nach einem anderen wichtigen, bedeutsamen Sprachphilosophen ist eben ihr Gebrauch oder ergibt sich aus dem Gebrauch, und das waren meine ersten Anhaltspunkte. Und das habe ich versucht zu unterfüttern mit drei anderen wichtigen philosophischen Theorien. Das ist die philosophische Handlungstheorie und als Teil derselben, das ist nochmal etwas spezifischer, die Sprechakt- oder Redehandlungstheorie. Und als dritten Baustein habe ich mir die Personentheorie genommen, also die Frage, was zeichnet uns als menschliche Personen eigentlich aus? Das waren meine drei philosophischen Theorien, das war sozusagen mein Zugang, meine Perspektiven auf das Phänomen des Verzeihens. Und aus diesen Blickwinkeln habe ich jeweils versucht, Aspekte herauszuarbeiten, um klären zu können, naja, wann können wir denn eigentlich verzeihen? Was sind sozusagen die Anwendungsbedingungen dieser Praktik? Wie können wir verzeihen? Und da ist meine These eben, das ist eine kommunikative Handlung, ein Sprechakt, eine Redehandlung. Und dann im letzten Teil habe ich mich gefragt, warum ist das für uns Personen, menschliche Personen, eigentlich so wichtig? Warum, es gibt viele Ansätze, die es auch als ein Ideal bezeichnen oder als eine ethisch sehr signifikante Praktik, und ich würde mich da anschließen. Ich glaube, das ist richtig, weil es auch viel über uns als Personen aussagt, nämlich dass wir eben nicht perfekt sind, aber trotzdem weitermachen müssen, eben auch mit unserer Fehlbarkeit. Und wir stehen immer in sozialen Zusammenhängen. Und deswegen ist das Verzeihen so relevant, denn wir schädigen ja jemanden, wenn wir uns moralisch kritikwürdig verhalten. Und das wieder zu reparieren, um diese sozialen Zusammenhänge, in denen wir als Menschen stehen, aufrechterhalten zu können oder wieder herzustellen, das, glaube ich, ist ein zentraler Aspekt, der etwas über uns als Personen im Hinblick auf unsere Sozialität als soziale Wesen verrät.
Also wenn ich da kurz einhaken darf, als Sprechakt zu verstehen, und das heißt Sprechakt theoretisch heranzugehen, das heißt also basal für dich, das Interessante am Verzeihen ist, das ist etwas, was wir tun, indem wir es sagen. Also die englische Variante so, how to do things with words. Was gewinnt man spezifisch dadurch? Also nur um das jetzt, du bietest uns zu Beginn ja drei Varianten an. So, man könnte angucken, was ist das Verzeihen als Handlung, man könnte angucken, was ist der philosophische Diskurs dazu und darüber schreiben. Und dann sagst du noch, ja, oder wir gehen mit der lebensweltlichen Praktik heran, wie du gerade schon beschrieben hast, mit unserem alltäglichen Sprechen und Tun. Und wir versuchen das jetzt sprechakt theoretisch, also als eine Handlung, die wir vollziehen, indem wir es aussprechen, zu analysieren. Was gewinnt man dadurch spezifisch? Also Klarheit vermuten wir jetzt mal. Und wie sieht das aus? Also vielleicht nochmal genauer. Ja, also man wälzt jetzt in deinem Fall keine Archive oder so ähnlich. Man sitzt auch nicht da und beobachtet soziologisch vermutlich gewisse Gruppen, sondern wie sieht das dann aus, bevor das in diesem Buch sich niederschlägt?
Ja, erstmal ganz richtige Hinweise. Die Philosophie ist keine empirische Wissenschaft. Also ich habe mich nirgendwo hingesetzt und ein bisschen Feldforschung betrieben, sondern ich gehe von alltagssprachlichen Intuitionen aus. Und Das habe ich ja eben gerade auch schon getan mit dem Beispiel des Blumenstraußes. Es war allen sofort verständlich. Ja, wir verstehen, dass man das nicht verzeihen kann. Also wir haben dann ein intuitives Wissen. Und in der Philosophie frage ich sozusagen nach Voraussetzungen, die gegeben sind, aber vielleicht implizit sind. Versuche, die explizit zu machen. Ich versuche, den Begriff zu klären, in den ich Unterscheidungen treffe, um damit eben ein, wie gerade schon angesprochen, klares Verständnis zu erarbeiten. Mit Blick auf die Sprechakttheorie, wie sieht das etwas genauer aus? Ich habe das genutzt, um Merkmale des Verzeihens sozusagen an die Oberfläche zu bringen. Und da kommt ganz schön viel raus, wenn man das mal durchexerziert. Beispielsweise, das ist vielleicht das Erste, was uns allen am meisten vertraut ist, das hat irgendwie was mit unseren Gefühlen zu tun. In der Sprechakttheorie gibt es eine Klasse, die das auffangen kann, die sogenannten Expressive. Also es geht darum, dass wir unsere Gefühle ausdrücken. Es steckt aber noch mehr drin, zum Beispiel, dass wir uns auch verpflichten, wenn wir jemandem verzeihen. Worauf verpflichten wir uns? Wir verpflichten uns darauf, dass wir der Person keine Vorwürfe mehr machen, nachdem wir verziehen haben. Auch das ist uns allen klar und verständlich. Nehmt ihr den Beispielsatz, ich verzeihe dir, du Lügner. Ja, dann erheben wir direkt wieder einen Vorwurf. Wir sehen sofort, das ist ein performativer Widerspruch. Und daran sehen wir, da steckt ein kommissives Element, so. Das ist der Fachausdruck aus der Redehandlungstheorie. Also da steckt auch eine Verpflichtung im Verzeihen drin. Vielleicht noch ein drittes, wenn ich darf, das ist vielleicht auch, ja, hat nochmal einen gewissen Sonderstatus. Das Verzeihen hat nämlich, das ist auch wieder der Fachausdruck, performative Kraft. Was ist damit gemeint? Wir können, indem wir jemandem verzeihen, also indem wir die Worte äußern, ich verzeihe dir oder auch andere sind möglich, können wir den Sachverhalt verändern. Wir können eine Zustandsveränderung erreichen, indem wir die Worte aussprechen. Und das ist erstmal eine Besonderheit von Sprache, die gar nicht so viele sprachliche Ausdrücke leisten können. Das ist eine relativ kleine Klasse, die werden Deklarationen genannt. Auch das ist uns aus anderen Kontexten bekannt. Also beispielsweise, Sie sagen, ja, ich will, und befinden sich in einem festlich geschmückten Raum mit autorisierten Personen, dann haben Sie auch etwas getan, nämlich geheiratet. Und damit haben Sie auch einen Zustandswechsel erreicht zwischen Ihnen und Ihrem oder ja, Ihr Gegenüber. Und so ähnlich ist es beim Verzeihen auch. Wenn wir sagen, ich verzeihe dir, dann haben wir in dem Moment, erreichen wir einen Statuswechsel. Wir entheben uns sozusagen aus den Rollen von Täter und Opfer. Wir verändern die normative Landkarte, wenn man so will. Das heißt, ich habe bestimmte Rechte und Pflichten nicht mehr. Also ich gebe das Recht ab, Vorwürfe zu machen. Der Täter muss sich aber auch nicht weiter entschuldigen. Die Sache ist dann in Ordnung. Man kann einen Strich drunter ziehen. Und das ist eine Besonderheit des Verzeihens, dass es eben diese performative Kraft hat. Also dass wir etwas verändern können, indem wir Worte sagen. Und mir schien keine andere Theorie oder nichts besser geeignet, um dieses Merkmal des Verzeihens theoretisch aufzuarbeiten. Und deswegen habe ich mich für die Sprechakttheorie entschieden, um dieses Merkmal, das ich sehr, sehr wichtig finde beim Verzeihen. Ich glaube, das ist etwas ganz Bedeutsames, warum es für unsere Praktik so wichtig ist, weil es eben ein Mittel ist, das wir selbst anwenden können. Und das ist ein Unterschied zu anderen theoretischen Ansätzen, die es eher als ein Gefühl konzipieren, wobei ich damit nicht sagen will, dass Gefühle gar keine Rolle spielen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, es als Sprechakt zu betrachten, kann dieses zentrale Merkmal gut integrieren und zeigt, dass es ein Mittel ist, dessen wir uns bedienen können.
Vielleicht kann ich da noch mal kurz einhaken. Du hattest es ja gerade schon so in einem letzten Halbsatz erwähnt, dass es durchaus auch Leute gibt, die das anders sehen, wie sich das ja auch so gehört in der Wissenschaft. Und eine der Theorien, wenn ich das richtig verstehe, gegen die du so ein bisschen anschreibst, ist eben diese Idee, dass Verzeihen was ist, was uns vor allem auf einer emotionalen Ebene verändert oder auch irgendwie widerfährt. Könntest du das irgendwie nochmal ausführen? Was ist das sozusagen, wo du sagen würdest, nee, das ist nicht Verzeihen, jetzt auf der sehr basalen Ebene? Oder damit kriegen wir sozusagen nicht den, was eigentlich das Interessante ist an dem, was wir da tun?
Ja, also es gibt eine Richtung, die das Verzeihen eher als ein Gefühl deutet. Oder noch etwas anders gelagert, dass es beim Verzeihen darauf ankommt, dass man negative Gefühle wie Wut, Hass, Übel nehmen, dass man die überwindet. Das ist prominent geworden durch einen Philosophen, der das so als Standarddefinition, oder der das als Definition formuliert, das wurde ganz oft zitiert und dann irgendwann war es um die Standarddefinition, das Überwinden von negativen Gefühlen. Und das will ich erst, also das halte ich auch für sehr plausibel, dass das etwas Wichtiges ist beim Verzeihen. Aber es gibt Probleme, wenn man das zu stark strapaziert, diese emotionsbasierte Betrachtung oder diesen emotionsbasierten Zugang auf das Verzeihen. Die erste Frage wäre, naja, zu welchem Maß müssen denn die Gefühle bewältigt werden? Ja, also es gibt eine Position, die ist sehr radikal, die vertritt, soweit ich weiß, aber auch nur eine Person. Man muss sie vollkommen beziehungsweise vollkommen überwunden haben, man muss sie eliminiert haben, die negativen Gefühle. Und das ist natürlich eine recht anspruchsvolle Bedingung. Also was ist, wenn so 1% Rest bleibt? Kann man dann nicht verzeihen? Dann wird es relativ schwer, dass wir verzeihen können. Eine andere Frage, die sich stellt, ist, nehmen wir an, ich habe das Gefühl, okay, nee, ich bin nicht mehr sauer, dann sage ich, okay, hey, ist wieder gut, ich verzeihe dir. Am nächsten Morgen wacht man auf und dann merkt man, ah, ich habe doch irgendwie noch so ein bisschen Bauchgrummeln. Also irgendwie so ganz doch nicht okay. Was sagt das jetzt über den Akt des Verzeihens am Vortag aus? War das gar kein Akt? Oder war es ein Akt? Und der ist jetzt nicht mehr gültig? Also kann man das retrospektiv zurückziehen? Ich glaube, es kann Fälle geben, da ist das so. Wenn man das als Sprechakt macht, kann man diese emotionsbasierte Komponente einfangen, denn Sprechakte haben Gelingensbedingungen. Das kann ich nochmal in dem Beispiel des Heiratens sichtbar machen. Sie müssen beispielsweise eine autorisierte Person haben, die diesen Akt begleitet. Sie müssen bestimmte Worte sagen unter bestimmten Umständen, sonst werden sie eben nicht heiraten. Oder das Beispiel der Schiffstaufe, das taucht auch oft auf. Wenn ich meinetwegen heute Abend hier durch Leipzig gehe und, gut, hier gibt es keine Schiffe, zumindest nicht im Wasser, nehme ich an, aber ich sehe da so ein ausrangiertes Modellschiff und ich haue da eine Flasche Sekt gegen und sage, ich taufe das Schiff jetzt auf den Namen MS Leipzig oder so oder MS Münster, um irgendwie zu zeigen, aus welcher Stadt ich heute hier bin, ich möchte ein Andenken hier lassen, dann wird das misslingen, klarerweise, denn ich bin kein Kapitän. Und auch andere Gegebenheiten sind nicht erfüllt. Und beim Verzeihen gibt es eben auch Gelingensbedingungen. Und eine Gelingensbedingung ist, dass man Gefühle in einem bestimmten Maß überwunden haben muss. Wie man das genau ausbuchstabiert, das sind dann Feinheiten, die man sich anschauen muss. Und die sind auch durchaus personenabhängig. Aber das ist sozusagen meine Idee, dass wir das integrieren können. Und das ist kein sozusagen Ausschluss des emotionsbasierten Zugangs, bei weitem nicht, sondern eine Integration. Aber sozusagen der Kern des Verzeihens sind nicht die Gefühle, sondern die Gefühle gehören eben auch zum Verzeihen. Aber das Verzeihen ist nicht ein Gefühl, das man, beziehungsweise sozusagen das Fehlen von Gefühlen, das wäre dann die Idee.
Ich wollte nur kurz erwähnen, also wir haben sehr viele Boote, wir sind sozusagen Venedig-Ostdeutschlands, wir haben auch mehrere Seen, also falls doch noch nachher eine Schiffstaufe stattfinden soll.
Dann weiß ich Bescheid, ja. Ich habe jetzt an die Innenstadt gedacht, aber okay.
Spaß beiseite. Eine Sache, die ich, wo mir das Herz aufgegangen ist als Literaturwissenschaftlerin, ist, dass sie am Anfang in wirklich sehr, sehr dezidiert im Detail verschiedene Begriffe voneinander abgrenzt. Ne? Also das ist sozusagen, verzeihen ist nicht das Gleiche wie entschuldigen, nicht das Gleiche wie rechtfertigen, nicht das Gleiche wie dulden und so weiter. Und ich dachte, vielleicht können wir da irgendwie kurz ein bisschen eintauchen, um das auch nochmal irgendwie uns allen klarer vor Augen zu führen. Warum ist jetzt, um jetzt nur mal einen vielleicht für mich irgendwie unerwartetes Beispiel rauszuziehen. Warum ist Verzeihen und Entschuldigen nicht dasselbe? Warum müssen wir das unterscheiden?
Ja, sehr guter Punkt. Das wird häufig gefragt, weil das irgendwie so ähnlich aussieht und so ganz nah beieinander. Und das Erste, was man, glaube ich, klären muss, die deutsche Sprache stellt uns da eine Falle. Im Deutschen ist Entschuldigen nämlich doppeldeutig. Wir können das im Sinne verwenden von, die Person trifft gar keine Schuld, sie ist entschuldigt. Ja, also nehmen wir an, ich bin heute mit dem Zug angereist und ich wäre heute hier nicht erschienen, weil mein Zug so viel Verspätung hatte, dass ich eben nicht pünktlich kommen konnte, dann wäre ich entschuldigt. Ja. Dann gibt es einen anderen Gebrauch von entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid. Dann entschuldigen wir uns auch, aber das ist was ganz anderes. Da gestehen wir zu, dass wir verantwortlich sind, bereuen es vielleicht auch. Das ist der andere Begriff von entschuldigen. Die englische Sprache ist da etwas präziser, die unterscheidet zwischen excuse, also mich trifft keine Schuld, ich bin nicht verantwortlich, und apologize, also I apologize geht in die Richtung von es tut mir leid. Warum hat das Fangen wir mit dem ersten Begriff an. Der hat tatsächlich relativ wenig mit dem Verzeihen zu tun. Also das Entschuldigen von mich trifft keine Schuld. Denn eine Grundvoraussetzung des Verzeihens ist bei dieser Spielart oder bei diesem Begriff des Entschuldigens ja nicht erfüllt, nämlich dass wir verantwortlich sind für unsere Handlung. Das ist beim Entschuldigen im Sinne von nicht entschuldigt, ich kann nichts dafür, ich war nicht verantwortlich, nicht erfüllt. Das ist aber die Grundvoraussetzung, damit wir jemandem überhaupt etwas verzeihen können. Die Person muss für ihre Handlung im weiten Sinne verantwortlich sein, beziehungsweise sie muss, es gibt da noch ein paar Formen, die man sich besonders angucken muss, es wird da ganz schön kompliziert, aber das ist erstmal die Grundbedingung. Der zweite Begriff von Entschuldigen, Apologize, da würde ich sagen, der hat auf jeden Fall was mit dem Verzeihen zu tun, aber er ist noch nicht selbst sozusagen eine Form des Verzeihens, aber ein wichtiges Element auf dem Weg zum Verzeihen hin, wenn man so möchte. Ich habe das Verzeihen nicht nur als Sprechakt analysiert, sondern sozusagen in seiner sequentiellen Einbettung, also als eine Redesequenz. Das Verzeihen, das ist reaktiv, das kommt nicht sozusagen als der erste Akt, so wie guten Tag in einem Gespräch, sondern das reagiert ja immer schon auf etwas. Und wenn man sich zum Beispiel entschuldigt, es tut mir aufrichtig leid, dann kann der Akt des Verzeihens darauf folgen. Okay, ich verzeihe dir. Aber da sehen wir, das ist nicht das Gleiche, sondern das geht dem Verzeihen voran. Ich sage in dem Buch auch, dass es sozusagen eine Bedingung des Verzeihens ist. Ich vertrete einen bedingten Verzeihensbegriff, dass man sich erstmal entschuldigen muss, dass man Reue zeigen muss, dass man möglicherweise Kompensationshandlung geltend machen muss, damit man verzeihen kann. Das hängt natürlich von der Situation ab und von der Schwere, aber das, da sieht man, es hängt mit dem Verzeihen zusammen, aber es ist nicht das Verzeihen selbst.
Das heißt, wir können jetzt eine Sache schon mal festhalten, nämlich deiner Ansicht nach, und da gibt es, soweit ich weiß, auch gewisse Divergenzen, verzeihen heißt nicht die moralische Schwere der Tat mindern, es heißt eben nicht entschuldigen im Sinne von, ja, war schon nicht so schlimm, ne? Also es heißt jetzt auch nicht, wie man diesen Spruch vielleicht kennt, alles verstehen heißt alles vergeben, sondern genau das ist Verzeihen nicht, deiner Ansicht nach.
Genau, richtig. Also beim Verzeihen, das ist noch eine wichtige Unterscheidung, wir verzeihen nicht die Handlung. Also das Verzeihen bezieht sich nicht auf die Handlung und ändert irgendwie deren Status, dass es jetzt weniger schlimm ist oder gar nicht moralisch kritikwürdig, dass wir sozusagen das umwerten. Das passiert gerade nicht beim Verzeihen. Es gibt Praktiken, die machen das. Das Rechtfertigen ist so etwas. Wenn ich etwas rechtfertige, dann zeige ich, okay, der Vorwurf, der ist vielleicht gar nicht zutreffend. Die Person hat doch richtig gehandelt. Ja? Beim Verzeihen machen wir das gerade nicht. Wir können die Handlung in ihrem Status als moralisch kritikwürdig nicht umwerten, weil sonst hätten wir sozusagen nichts mehr zu verzeihen. Die Grundlage wäre entzogen. Das Verzeihen bezieht sich daher auf die Person, der man verzeiht. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, denn Personen können sich im Gegensatz zu Handlungen verändern. Eine Handlung, einmal ausgeführt, ist in der Welt. Die können wir nicht mehr rückgängig machen. Die ist sozusagen in die Welt hineingegeben und die können wir nicht mehr verändern, retrospektiv. Aber uns als Person können wir verändern und das ist ein wichtiger Ansatzpunkt für das Verzeihen. Und deswegen, daran kann man das schön sehen, das Verzeihen ist auf die Person gerichtet.
Genau, wenn wir jetzt das mal mitnehmen und uns genauer der Frage zuwenden, die ja bei dir so ein bisschen der Kern ist, nämlich was tun wir eigentlich, wenn wir verzeihen? Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, aber ich möchte das kurz vorlesen und dich zitieren, damit wir uns damit weiter beschäftigen können. Deine Arbeitsdefinition zum Verzeihen, die wir jetzt schon ein bisschen umkreist haben, lautet an einer Stelle, das Opfer verzeiht dem Täter oder der Täterin genau dann, wenn das Opfer in Bezug auf eine moralisch kritikwürdige Handlung eine Neubewertung des Täters oder der Täterin vornimmt und darauf verzichtet, Vorwürfe zu erheben oder anderweitige negative Reaktionsarten gegenüber dem Täter oder der Täterin auszuüben. Wir können das jetzt einfach sozusagen, je nachdem, wie viel Zeit wir darauf verwenden wollen, der Reihe nach durchgehen. Ich glaube, wir müssen vor allem über die Idee einer moralisch kritikwürdigen Handlung sprechen, die bei dir ja dann auch der Begriff des Verstoßes, eben der zweite Titelbegriff, ja, ist. Was ist eine moralisch kritikwürdige Handlung und in welchen Fällen oder unter welchen Bedingungen ist sie überhaupt moralisch kritikwürdig?
Ja, der Frage habe ich mich gewidmet, indem ich mich im Kasten der Handlungstheorie bedient habe. Und wir können eine Handlung unterscheiden, beziehungsweise Aspekte einer Handlung, wichtige Aspekte sind einmal die Absicht, beziehungsweise das, was wir wollen. Ja, immer wenn wir handeln, wollen wir irgendwas. Die Handlung ist ein Ausdruck dessen, was wir in der Welt verwirklichen wollen. Und wir haben immer auch eine Wissenskomponente, wenn wir handeln. Also wir wissen zum Beispiel, welche Handlungen wir durchführen müssen, wenn wir etwas trinken wollen. Ich muss meinen Arm irgendwie ausstrecken und zu meinem Mund bewegen und so weiter. Also wir haben auch ein Handlungswissen. Wir haben aber auch ein Handlungsfolgenwissen. Also ich weiß, wenn ich jetzt meinen Arm hebe in der Kneipe, um Getränk zu bestellen, dann weiß ich, dass es auch eine bestimmte Wirkung hat. Und da kann man schon ganz schön viel mitmachen. Ich habe mir als erstes diese Wollenskomponente angeschaut und überlegt, okay, klar, wenn die Absicht kritikwürdig ist, was heißt jetzt kritikwürdig? Das ist ja auch, steckt in der Frage drin. Das habe ich in der, ich bleibe jetzt einmal bei der Wollenskomponente, das habe ich in der Frage nicht mit weiteren Theorien angefüttert, sondern vertraue da auf unsere Intuition erstmal. Warum, sage ich gleich. Aber wir alle können erstmal unterscheiden, dass es moralisch nicht kritikwürdig ist, wenn ich, da gibt es tausend Beispiele, wenn ich einen Freund ein Geburtstagsgeschenk mache, nett grüße und so weiter, ist alles nicht kritikwürdig, und wenn ich ihn belüge, ist es kritikwürdig. Jetzt würde man sagen, okay, wie können wir da aber feiner differenzieren? Es gibt ja viele Arten, in denen man auch kritikwürdig handelt. Und das war sozusagen die Idee, dass ich mit handlungstheoretischen Mitteln die Aspekte rausarbeite, die wir uns an einer Handlung anschauen müssen. Und das ist der Wollensaspekt, das sind die Wissensaspekte. Und dazu kann auch zählen, dass ich mir sozusagen nicht bewusst mache, was ich in einer Situation hätte tun müssen, dass ich also fahrlässig gehandelt habe. Also ein kontrafaktischer Fall, den man sich anschaut, auch das kann Gegenstand des Verzeihens werden. Das ist ganz interessant, da geht es nämlich nicht um die Absicht. Ja, ich habe es ja nicht getan, sondern ich hätte eine Absicht ausbilden müssen, dass ich in einer bestimmten Reaktion auf eine bestimmte Weise hätte reagieren sollen, es aber unterlassen habe. Unterlassungen sind auch eine Unterklasse von oder ein Fall von Handlungen. Wie man jetzt kritikwürdig genauer bestimmt, das kann man entweder an moralische oder an ethische Theorien anknüpfen. Und da wird man zu unterschiedlichen Aspekten kommen, je nachdem, welche Theorie man vertritt. Also ein Konsequenzialist wird Fälle anders beurteilen als jemand, der eine deontologische Ethik vertritt. Also eine Ethik, die auf die Maxime des Handelns schaut. Eine Tugendethik, die sich den Charakter der Person anschaut, wird möglicherweise wieder zu etwas anderen Ergebnissen kommen. Und deswegen habe ich das erstmal ausgeblendet und versucht, eine Liste zu erstellen, sozusagen, welche Aspekte einer Handlung müssen wir eigentlich beachten, wenn wir jemanden vorwerfen wollen, dass er kritikwürdig gehandelt hat. Vielleicht soweit erstmal.
Heißt das, dass deine Theorie des Verzeihens und vor allem auch deine Theorie des Verstoßes sozusagen intern aus der Handlungsstruktur oder der logischen Idee der Handlung folgt und damit unabhängig wäre von den ethischen Theorien, mit denen man kritikwürdig definiert? Das heißt, wenn jemand in einem utilitaristischen Moralverständnis, so im Sinne von das kleinere Übel, jemanden tötet, um 5 Leben zu retten, macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt Kantianer bin und das per se falsch halte? Der Utilitarist würde da wahrscheinlich nichts zu verzeihen sehen. Ich als Kantianer würde das vielleicht verzeihen wollen. Spielt das eine Rolle in deiner Theorie?
Tatsächlich nicht. Also diese Fälle habe ich genau mir nicht angeguckt, weil es da auch um eine Bewertung von Fällen gibt, auch wenn es Gedankenexperimente sind, das Trolley-Experiment oder so. Nein, mir ging es darum, sozusagen erstmal den Begriff des Verstoßes klarer fassen zu können. Und ich hatte das eben kurz schon erwähnt, Fahrlässigkeit ist eine Kategorie, Inkaufnahme. Bei Inkaufnahme, da ist nicht die Absicht relevant, sondern wir wissen, dass unsere Handlung eine bestimmte Konsequenz hat. Und die nehmen wir in Kauf. Wir wollen sie nicht, aber wir nehmen sie in Kauf. Und da sieht man, es reicht nicht immer nur, wenn man jetzt meinetwegen sich einen Fall anguckt und die Person sagt, ja, aber es war ja nicht absichtlich, dann ist das sozusagen noch nicht gegessen. Ist nicht gesagt, dass die Person nicht kritikwürdig ist, denn auch das, was sie wusste oder hätte wissen müssen, das wäre der andere Fall, das muss man in der Bewertung mit berücksichtigen. Es gibt noch weitere Komponenten, meinetwegen der Stil der Ausführung. Also da ist weder die Wollens- noch die Wissenskomponente, so habe ich das genannt, relevant. Ich gebe hier ein Beispiel. Ich verspreche einem Freund beim Umzug zu helfen oder ich möchte meiner Nichte Nachhilfe geben und das mache ich in einem derart schlampigen Stil. Ja, also ich bin die ganze Zeit gereizt und genervt und gehe nur auf ganz kurz auf die Fragen ein, erkläre nicht richtig. Ja, dann mache ich auch irgendwie so richtig, in Ordnung ist das auch nicht. Wie können wir das eigentlich fassen? Nein, will ich es dann nicht, dann könnte man es wieder über die Absicht machen, aber auch an dem Stil der Ausführung können wir sehen, okay, da war vielleicht etwas nicht ganz in Ordnung, was man dann zur Sprache bringen möchte und darüber reden möchte. Und das verhält sich erstmal relativ neutral zu der Bewertung hinsichtlich, wie verschiedene Ethiktheorien das anschauen möchten. Die Handlungstheorie liegt sozusagen quer zu den Theorien und das könnte man dann auch ausbuchstabieren, relativ dazu, welche Theorien man vertritt.
Vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter jetzt. Also irgendjemand hat jetzt eben so einen Verstoß gemacht und du hattest jetzt ja vorhin auch schon klargestellt, dass es im Prozess der Entschuldigung oder des Verzeihens nicht eben um eine Neubewertung der Tat geht, das wäre dann eben dieses Entschuldigen, sondern um eine Neubewertung des Täters, der Täterin. Warum sollte ich das machen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ganz offensichtlich ist, denn das ist ja die Grundvoraussetzung, der Täter oder die Täterin hat ja etwas moralisch Kritikwürdiges getan. Hier kommt jetzt wieder die Entschuldigung in den Blickwinkel, nämlich im Sinne von, es tut mir aufrichtig leid. Also nehmen wir an, der Täter oder die Täterin entschuldigt sich, sagt, dass er oder sie es bereut, dass sie es nicht wiederholen möchte. Und wir glauben der Person das auch. Also sie kann uns das glaubhaft vermitteln. Dann haben wir Gründe anzunehmen, dass unsere Zuschreibung, dass wir die Person als moralisch nicht integer ansehen, ob ihre Handlung, die ja berechtigt ist, dass wir die vielleicht modifizieren können, weil der Täter sich verändert in seinem Verhalten. Und das gibt uns Gründe, von Vorwürfen abzulassen. Denn das ist ja, das steckt ja auch in der Definition drin. Verzeihen heißt den Verzicht auf Vorwürfe und reaktive, also reaktiv-negative Verhaltensweisen, dass wir darauf verzichten. Und dafür muss es Gründe geben für den Verzicht. Aber die kann es eben geben, denn eine Person kann sich wandeln. Und wenn sie es glaubhaft machen kann, hat man gute Gründe zu verzeihen.
Heißt Verzicht auf Vorwürfe notwendigerweise dann auch Verzicht auf Strafe? Oder kann ich jemandem verzeihen, aber sagen, trotzdem 10 Jahre Knast?
Ich habe mich nicht intensiv mit dem Verhältnis befasst, wie das Verzeihen zur Strafe steht. Aber ich würde sagen, man muss 2 Dinge unterscheiden, nämlich wer ist die Person, die straft. Also wenn ich verzeihe und dann trotzdem noch strafen will, da bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Das Beispiel jetzt mit dem Knast, da haben wir einen dritten Akteur, nämlich den Staat. Und der Staat verzeiht nicht. Das ist etwas, was auf der persönlichen, auf der zwischenmenschlichen Ebene passiert. Und der Strafvollzug ist sozusagen dann institutionell geregelt. Und der hat da keine persönlichen Beziehungen zu dem Täter oder dem Täter. Und da wäre es tatsächlich möglich, dass Strafe verhängt werden kann und trotzdem auf der persönlichen Ebene zwischen Täter und Opfer, dass dort verziehen werden kann.
Eine Sache, die damit reinspielt in deine, was du gerade schon angedeutet hast, die Idee der Entschuldigung und der Reue sozusagen, der größere Begriff, der damit gesetzt ist. Die Neubewertung, die ich vornehme, ist eine Neubewertung, die also bedingt ist durch die Entschuldigung, durch die Reue bei dir. Ich sehe, jemand zeigt Reue, er bereut, was er getan hat, er versichert, wie du gesagt hast, glaubwürdig, das nicht wieder zu tun. Ich erkenne das, so wie du das beschreibst, als Lernprozess auf Seiten des Täters und damit bewerte ich ihn neu als jemand, den ich wieder als moralisch integres Subjekt anerkenne. Nicht, das ist sozusagen die Großthese, die du ganz am Anfang schon angedeutet hast. Es ist die Wiederherstellung einer Anerkennungsbeziehung, die sozusagen ganz fundamental konstitutiv für wie wir als Personen und Menschen miteinander leben ist.
Genau. Also diese Lernerfahrung ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was wieder auf diesen Aspekt abzieht, dass wir uns eben verändern können als Person. Das zeichnet uns aus. Wir sind nicht statisch, sondern wir sind veränderbar. Wir können lernen aus unseren Fehlern und darin entwickeln wir uns weiter als Person beziehungsweise in unserer Persönlichkeit. Und dass das anerkannt wird, auch durch andere, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Die Anerkennung der anderen ist für, das ist meine personentheoretische Prämisse, ist konstitutiv für unser menschliches Personensein. Also als soziale Wesen sind wir auf die Anerkennung anderer angewiesen. Erst sozusagen in einem Raum des Sozialen können wir überhaupt unser Personensein, das klingt etwas technisch, entfalten, aber was ist damit gemeint? Was uns auszeichnet, das sind Sprachfähigkeit meinetwegen, das ist Rationalität, das ist aber auch Kooperation, das ist eine eine axiologische Dimension, dass wir uns um Dinge sorgen, dass uns Sachen wert sind. Und das alles hat eine tiefe soziale Grundlage. Nehmen wir das Beispiel jetzt aber mit Sprache. Sprache ist auch ein soziales Produkt. Wenn Sie ganz alleine irgendwo sind und nie in Kontakt mit Menschen gekommen sind, haben Sie keine Sprache. Und erst in diesem sozialen Raum können Sie Ihr Personsein, Ihre Persönlichkeit entfalten. Und das geht nur, wenn Sie von anderen in einem, sag ich mal, sehr wichtigen, konstitutiven Sinn anerkannt sind als Person.
Wäre es dann nicht denkbar, anders als du das jetzt im Buch durchführst, die Entschuldigung und die Reue zur Voraussetzung zu machen? Also ich glaube, keiner will abstreiten, dass Reue und Verzeihen zusammengehören. Aber wäre es nicht auch denkbar, an sowas wie so ein vorläufiges oder so Verzeihen zu denken, dass gerade dann deswegen, weil ich unaufgefordert verzeihe, im Täter diesen Prozess auslöst, der diese Wiederherstellung dann möglich macht?
Ja, auf jeden Fall, das gibt es. Und das habe ich versucht einzufangen unter dem Begriff des unbedingten Verzeihens. Also da ist die Idee, der Täter muss eben nicht erst sich entschuldigen und bestimmte Bedingungen erfüllen, sondern ich gewähre es als Vorschuss. Und die Idee dahinter ist, okay, durch diesen Vertrauensvorschuss kann ich eine Wandlung im Täter bewirken. Das, glaube ich, ist eine richtige Beobachtung, das Phänomen kennen wir. Ich habe es aber unterschieden von dem Verzeihensbegriff, den ich in dem Buch analysiert habe. Ich habe mich da einfach festgelegt, ich biege jetzt rechts ab, ich gucke mir den bedingten Verzeihensbegriff an. Gerade einfach, weil diese beiden Konzepte doch recht unterschiedlich sind. Also das, was die Bedingung für den bedingten Verzeihensbegriff ist, also dass sich der Täter verändert, das soll erreicht werden bei dem unbedingten Verzeihensbegriff. Und da sieht man, dass die auseinandergehen, dass die unterschiedliche Grundlagen haben. Und um konzeptuelle Verwirrung zu vermeiden, habe ich es für ganz sinnvoll gehalten, dass wir hier einmal aufräumen und sagen, okay, der eine Verzeihensbegriff, der funktioniert anders als der andere. Und ich möchte nicht über beide irgendwie reden, sondern ich lege mich auf einen fest. Aber es stimmt, es gibt diese Formen und die werden auch diskutiert in der Literatur. Das muss man auch im Blick behalten, auf jeden Fall. Ich bin aber sozusagen dann anders abgebogen und habe mir nur ein Konzept angeguckt.
Vielleicht gucken wir mal ins andere Extrem. Also wir hatten das ja viel davon, was muss eine Tat sein, damit sie als Verstoß gelten kann. Gibt es Verstöße? Wahrscheinlich wäre jetzt irgendwie eine Täterperson wie Adolf Eichmann wahrscheinlich irgendwie so ein Beispiel dafür, wo ich mir dann so denke, das ist ja schön, wenn du für deine Person und deinen Lernprozess und deine Anerkennung als lernfähiger Mensch das gerne hättest, dass ich das jetzt verzeihe, aber da ist jetzt der Verstoß so hoch, da verweigere ich jetzt sozusagen diese soziale Interaktion. Kann das auch moralisch gerechtfertigt sein? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich, solange diese Person Reue zeigt, glaubwürdig, sind wir eigentlich als soziale Wesen angehalten, dann mit dieser Person in diese Art von Lernprozess und Wiederherstellung, du nennst das ja, glaube ich, Reparation von sozialen Beziehungen einzutreten? Oder kann das auch legitim sein, zu sagen, nee, hier ist Schluss?
Ja, also es kann auf jeden Fall legitim sein, dass man sagt, man verzeiht nicht. Es gibt Fälle und es gibt auch das Recht, etwas nicht zu verzeihen. Die Frage ist, wo liegt die Schwelle? Und das ist eine schwierige Frage. Du hast ja jetzt gerade auf das Unverzeihliche angespielt. Und die Rede von unverzeihlich, die kann man in mindestens zwei Richtungen nochmal ausbuchstabieren. Das, was du jetzt angedeutet hast, ist, glaube ich, ehrlich so die Frage, was können wir als Gesellschaft eigentlich verzeihen, wenn wir uns diese großen Verbrechen, diese schrecklichen Taten anschauen? Das ist eine Frage, die über das Individuum hinausgeht. Und da lautet dann die Frage, wo wollen wir als Gesellschaft die Grenze setzen dessen, was verzeihbar ist und was ist nicht mehr verzeihbar? Das andere, man kann das auch noch nur aufs Individuum beziehen. Auch für eine Person kann etwas nicht verzeihlich sein, aber das muss nicht notwendigerweise mit dem einhergehen, was auch eine Gesellschaft als unverzeihlich ansieht. Also eine Person kann sagen, ich verzeihe das nicht, auch wenn andere vielleicht sagen würden, ja, ich glaube, das kann man schon noch verzeihen. Und das hat mit der persönlichen Integrität zu tun. Es kann sein, dass eine Person sagt, ich in meinem Selbstverständnis, so wie ich mich verstehe, kann das nicht verzeihen. Und das kann ein ethisch legitimer, gerechtfertigter Grund sein, weil die Person dann in ihrem Selbstverständnis nicht mehr sie selbst sein könnte. Sie müsste sich sozusagen so sehr verbiegen, dass man das nicht erwarten kann. Und über diese Fragen, das sind hochkomplizierte Fragen, wo da eigentlich eine Grenze liegt, das muss man dann gucken, auf welcher Ebene man liegt und gesellschaftlich aushandeln oder wenn man es auf der persönlichen Ebene betrachtet, schauen, was heißt es für mich eigentlich, wo ist da die Grenze, was kann ich mit mir noch vereinbaren, was ich verzeihen kann und was nicht. Aber da kann ich sozusagen keine allgemeingültige Antwort geben. Für den ersten Fall der Gesellschaft bräuchte ich ein eigenes Buch, weil das enorm komplex ist und den Fall habe ich gesehen, aber versucht in dem Buch nicht zu behandeln, weil ich mich auf interpersonale Relationen beschränke und daher auch noch sage, extremer Schädigungsgrad, den blende ich jetzt einmal aus und versuche mich eher auf die alltäglicheren Verstöße zu konzentrieren.
Ja, es gibt ja so, also von Derrida, glaube ich, lädt sich das Paradox auf, dass das, er redet vom Vergeben, aber das, also das eigentliche Vergeben, weil es jenseits der Ökonomie der Gleichwertigkeit steht, ist erst eigentlich dann ein Vergeben, wenn es das Unvergebbare vergibt oder so ähnlich. Also so weit würdest du nicht gehen?
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Derrida damit meint. Ich kenne die Stelle, aber ich verstehe sie nicht. Und über das Unverzeihliche, glaube ich, muss man sich eigenes Gedanken machen. Derrida spielt damit dieser Paradoxie, aber ich betrachte das als nicht so wirklich hilfreich, um einen klärenden Ansatz über das Verzeihen zu erhalten. Und das war mir ein Anliegen. Ich möchte mehr Klarheit über dieses Phänomen gewinnen. Und mit etwas verdunkelter Sprache, glaube ich, kommen wir da nicht weiter. Und deswegen ein Plädoyer für Klarheit, was das angeht. Und das war mein Anspruch. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen.
Ich hätte noch eine Sache, die ich anhängen wollte an, was du gerade gesagt hast, den sehr starken Impetus zum Verzeihen, wenn auch kein Muss zum Verzeihen. Ne? Also du nennst es an einer Stelle ein moralisches Gut, gegeben unsere Lebensform. Da machen sich jetzt einige große Fragen auf. Wenn du es so stark an gewisse Intuitionen und moralische Intuitionen knüpfst, die wir haben, dann könnte man jetzt ja beobachten vielleicht, dass gewisse Selbstverständlichkeiten langsam bröckeln, dass gewisse Sachen gar nicht mehr so entschuldbar oder um Verzeihung bittend sind, wie das vielleicht mal war. Es gibt vielleicht gewisse Lebensformkonflikte oder man kann irgendwie, weiß ich nicht, so zu den antiken Griechen zurückdenken, prä-Jesus. Man könnte jetzt auch fieserweise sagen, die Intuitionen, auf die du dich berufst, sind ja die einer sehr stark christlich geprägten Gesellschaft, in der das Verzeihen relativ stark verwurzelt ist. Vielleicht auch kein Wunder, dass du dann Belege für das Verzeihen rausziehst. Wie stark ist dieses moralisch gut? Ist das Lebensform relativ moralisch gut? Ist das eher stärker gut? An manchen Stellen klingt das bei dir schon eher so anthropologisch konstante gut. Das würde mich noch interessieren.
Also erstmal glaube ich, dass wir Fehler machen. Das ist ein anthropologisches Faktum. Das, glaube ich, wird auch noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten sein. Und das war auch immer in der Geschichte so. Von daher glaube ich, das Thema kommt erstmal nicht aus der Mode. Wie wir damit umgehen, ist aber eine andere Frage. Also in der Antike gab es kein Konzept des Verzeihens, was wir sozusagen mit dem heutigen Konzept gleichsetzen könnten, einfach weil die Idee der Verantwortung des Individuums in dieser Form nicht vorhanden war. Und daran sieht man in der Moderne, in dem das Individuum und die Verantwortlichkeit des Individuums auf stark gemacht wird, ist so eine Praktik natürlich relevant. Und das, glaube ich, ist auch erstmal unabhängig von meinetwegen religiösen Werten. Also natürlich gibt es da Zusammenhänge, aber dass wir in Kooperationszusammenhängen stehen, in denen wir anerkannt sein wollen, dass wir darauf angewiesen sind, gelingende Beziehungen mit anderen zu führen, das scheint mir auch unabhängig von religiösen Prämissen wahr zu sein und für ein gutes und gelingendes Leben wichtig zu sein. Von daher würde ich denken, dass das erstmal eine sehr konstante Praktik, also hinsichtlich der Relevanz und hinsichtlich der Frage, ob es ein moralisch Gut ist, eher konstant ist und auch in den nächsten Jahren noch ein Gut oder Jahrzehnten, was auch immer, sein wird.
Das heißt, jemand, der sich rächen möchte und nicht verzeiht, handelt moralisch defizitär?
Ja, das ist, ich habe mich vor kurzem mit dieser Frage beschäftigt, welche Rolle Rache eigentlich hat. Ich habe da keine abschließende Meinung zu, aber ich wäre erstmal sehr skeptisch. Denn wenn wir uns rachen, so verstehe ich zumindest den Begriff der Rache, dann wollen wir unserem Gegenüber ein Leid zufügen. Wir wollen ihn absichtlich schaden. Und die große Gefahr, die damit einhergeht, ist, dass man sozusagen in eine Spirale der Gewalt kommt. Dass sich die Person dann auch ungerecht behandelt fühlt, vielleicht eine Gegenreaktion auslöst, wie auch immer. Es gibt Perspektiven, die sagen, naja, dann ist man halt quitt und dann ist gut. Okay, aber ich glaube, das Verzeihen ist, was die ethische Qualität angeht, der Rache auf jeden Fall überlegen, weil man eben einen Konflikt beenden kann, ohne moralisch konfliktträchtig sich sozusagen zu revanchieren, sondern das ist ja etwas, was den Wert des Verzeihens auszeichnet. Wir beenden einen Konflikt, ohne dem anderen ein Leid zuzutun, sondern wir verzichten ja eben auf reaktive Verhaltensweisen, nachdem wir verziehen haben. Und das, glaube ich, ist ein großer Vorteil dieser Praktik, Konflikte auf vernünftige Art und Weise bewältigen zu können.
Ich hätte auch noch eine abschließende Frage, bevor wir Sie einladen würden, Ihre Fragen zu stellen. Und zwar hatte ich mich bei der Lektüre so ein bisschen gefragt, ob das auch ein bisschen ein Plädoyer für eine andere öffentliche Sphäre sein kann. Also ich weiß, du bist Philosoph, da will man sich immer nicht so aus dem Fenster lehnen, wahrscheinlich mit solchen Sachen. Ich habe mich so gefragt bei dem, das ist ja schon fast wie so ein Vertrag, den du beschreibst, wo ein Mensch zeigt Reue und sagt, ja, ich habe wirklich Mist gebaut. Und dafür sagt die andere Person, ich verzeihe dir das. Und wir können wieder sozusagen in dieser sozialen Beziehung zueinander stehen und diese Beziehung reparieren. Und ich dachte, das bröckelt ja gerade so ein bisschen an beiden Seiten. Sowohl, dass eigentlich niemand mehr für irgendwas zurücktritt, was er vergeigt hat, noch, dass Leute sonderlich bereit sind, jemandem irgendwas zu verzeihen, was man vielleicht mit 14 blöd irgendwo ins Internet geschrieben hat. Und da hatte ich mich so ein bisschen gefragt, ist das vielleicht auch sozusagen ein Festhalten an was, was es vielleicht gerade ein bisschen mangelt. Brauchen wir mehr Verzeihen?
Ich fange noch mal kurz an mit dem Punkt des Vertrages. Ich glaube, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Das scheint mir etwas zu stark zu sein, weil man kann das Verzeihen nicht einfordern. Und wenn ich einen Vertrag habe, dann kann ich sozusagen meine Rechte geltend machen. Und ich glaube, das weist schon auf etwas hin, was im zweiten Punkt angedeutet ist, nämlich, dass wir eine Offenheit für den anderen haben, dass wir anerkennen, wenn er sich verändert, glaubhaft verändert. Und vielleicht braucht das auch Zeit. Also vielleicht verändert sich, aber man sagt, nein, ich kann das noch nicht. Das ist völlig legitim. Aber dass man irgendwann auch wieder eine Offenheit zeigt, den anderen anzuerkennen, indem dass er sich verändert hat, dass er daraus gelernt hat und ihn nicht sozusagen auf sein Tätersein festzuschreiben. Das scheint mir etwas ganz Wichtiges zu sein. Und sich das immer wieder zu vergegenwärtigen ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Verzeihen bzw. die Bereitschaft zu verzeihen ist vielleicht auch eine Tugend, die man kultivieren muss. Tugenden ist nichts, was uns gegeben ist, sondern die müssen wir einüben. Das sind Haltungen. Und eine Verzeihenshaltung ist sicherlich etwas, was wünschenswert ist. Aber man muss sich eben die Fälle anschauen. Denn nicht jede Art des Verzeihens ist per se ethisch gut. Man kann auch mit dem Verzeihen Schaden anrichten, wenn man zu schnell verzeiht, wenn man etwas verzeiht, was nicht verziehen werden sollte. Und da muss man eben schauen, welche Folgen hat es, wenn man verzeiht, sind die wünschenswert oder nicht. Aber sozusagen mit dem Blick, ist es ein Plädoyer oder nicht. Ich glaube, wenn man es mit Augenmaß, mit guten Gründen macht, wenn man reflektiert darüber ist, dann hat es viele positive Folgen für eine Gesellschaft, und in der wir gut zusammenleben wollen.
Wir haben jetzt Zeit für Publikumsfragen. Ringo hat das Mikrofon. Bitte melden Sie sich, dann bekommen Sie das Mikro und können eine Frage stellen.
Hi, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe eine interessante Frage. Und zwar, wie stehst du zu dem Thema sich selbst verzeihen, beziehungsweise was ist da dein Ansatz dazu? Würde mich interessieren.
Ja, ja, vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich... Ich bin vom paradigmatischen Fall ausgegangen von zwei Personen, die involviert sind. Und wenn man jetzt über das sich selbst verzeihen spricht, ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Phänomen, dann wäre erstmal zu klären, in welcher Hinsicht meint man das. Also verzeiht man anstatt der anderen Person sich selbst? Das, glaube ich, wäre merkwürdig. Ja, da würde man sozusagen das Opfer irgendwie ersetzen und das selber tun. Das scheint mir schwierig zu sein. In der Literatur wird von dem Opferprivileg gesprochen. Also das Opfer hat das Standing zu verzeihen. Und das sozusagen dem Opfer zu entziehen, das jetzt selbst zu tun, das ist irgendwie merkwürdig. Aber ich glaube, es gibt noch andere Lesarten, wie man das, was man darunter verstehen kann. Und eine, die ich sehr interessant finde, ist eben, okay, kann ich mir eigentlich selbst verzeihen, was ich einer anderen Person angetan habe? Also das kann es ja auch geben. Die Person sagt, ich verzeihe dir, aber man selbst kann das nicht mit sich ausmachen. Und vielleicht gibt es sogar noch eine dritte Lesart, wo nicht mal eine andere Person involviert ist, sondern nur man selbst. Ja, sowas wie, kann ich mir eigentlich verzeihen, dass ich mich so schlecht ernährt habe über Jahre und jetzt an den Folgen leide? Also da hat man sozusagen sein vergangenes Ich, metaphorisch gesprochen, als Gegenstand, aber das Ich ist ja trotzdem mit einem identisch. Wie geht man damit um? Also ich glaube, die drei Fälle muss man erstmal unterscheiden. Den ersten, den würde ich zurückweisen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das Privileg liegt erstmal beim Opfer. Die anderen beiden Fragen sind spannend. Und vor allen Dingen der zweite Fall, ich glaube, da geht es dann darum, anzunehmen, wenn einem jemand wieder anerkennt als moralisch integer, wenn einem das Gegenüber, die geschädigte Person, es ausspricht, dass man es selber auch wieder annehmen darf. Also mit sich selbst dann ins Reine zu kommen, in den Frieden zu kommen. Es kann aber natürlich auch ein Auseinandersetzungsprozess sozusagen loslösen, dass man sich nochmal mit sich selbst, dass man sich selbst hinterfragt, was hat mich eigentlich dazu gebracht? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Daraus kann man nochmal mehr lernen, dass man sich selbst hinterfragt und daraus Schlüsse zieht, die man dann internalisiert, die man sich sozusagen ganz dick hinter die Ohren schreibt, so nicht nochmal. Das, glaube ich, passiert schon in der Interaktion mit dem Täter, indem er einem Vorwürfe macht, indem man sagt, das war nicht in Ordnung, dann wird man ja sozusagen auch schon aufgerufen, sich dazu zu verhalten. Wenn man das dann mitnimmt und das auch nochmal selbst verarbeitet und sich dann irgendwann auch das selber verzeihen kann, dann glaube ich, hat es eine wichtige Konsequenz, einen wichtigen Lernerfolg, den man daraus ziehen kann.
Ist nicht das, was man als Delikt betrachtet, was verzeihbar ist, sehr stark kulturabhängig? Also viele dieser Themen, die Sie hier diskutiert haben, werden ja auch in Unternehmen als Fehlerkultur diskutiert. Und da ist in allen Untersuchungen die Fehlerkultur der Deutschen eine ganz andere als die der Amerikaner. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob man dort im Unternehmen, ein US-amerikanisches Unternehmen, seinen Mitarbeitern mehr verzeiht an Fehlern. Wenn man für meine Begriffe aber genauer hinschaut, ist es eher so, dass viele Sachen dort als Delikt gar nicht auftauchen, dass die Schwelle, bis etwas ein Delikt ist, viel höher ist als bei uns. Und mein persönlicher Eindruck ist, ich habe viel mit diesen Unternehmen zu tun gehabt, dass auch das Verzeihen in Deutschland mehr, sagen wir, verantwortungsethisch entschieden wird, dass man sagt, der hat einen großen Schaden gemacht, das kann man nicht so einfach verzeihen, und in US-amerikanischen Unternehmen eher gesinnungsethisch, dass man sagt, er hat zwar einen Fehler gemacht, aber er wollte das Beste für das Unternehmen. Ja, also meine Frage nochmal zurück, ist es nicht auch ganz wichtig, in welcher Kultur man sich bewegt bei dieser Relation Delikt und Verzeihen?
Ja, auf jeden Fall. Man muss Kultur- und auch milieuspezifische Unterschiede immer mitdenken. Und ich beanspruche auch nicht sozusagen die universal gültige Theorie des Verzeihens entwickelt zu haben, sondern das ist eine Theorie, die, glaube ich, für unseren Kulturkreis Intuitionen einfangen kann. Aber natürlich in anderen Kulturkreisen und auch zu anderen Zeiten kann das variieren. Ich würde mich aber, glaube ich, doch sozusagen davor hüten, das alles relativistisch zu sehen. Also es gibt gar keinen Common Ground mehr, das glaube ich nicht. Trotzdem würde ich so einen starken Anspruch auf Universalisierbarkeit zurückweisen. Also natürlich muss man dann gucken, in welcher Kultur befindet man sich. Das hängt wieder auch mit anderen Vorannahmen zusammen. Also zum Beispiel die Verantwortung, welchen Stellenwert hat die in der Kultur? Ja, und bei uns ist das relativ stark ausgeprägt. Es hat ja auch eine gewisse Geschichte, ist historisch gewachsen. Das mag in anderen Kulturen anders sein und dann wird auch die Praktik des Verzeihens anders ausgeübt werden. Wenn ich mich richtig erinnere, in asiatischen Ländern hat das nochmal eine ganz andere Rolle. Ich habe mich damit nicht näher auseinandergesetzt, aber eine Studie, die ich mal gelesen habe oder einen Beitrag, da kann man Agenturen beauftragen, die für einen verzeihen, beziehungsweise um Verzeihung bitten. Was damit zusammenhängt, dass sozusagen dieses Gesicht wahren ganz hohen Wert hat und eine Bitte, je nachdem, wie man das auch interpretiert, ne, ist das eine Form der Schwäche zeigen oder was auch immer. Das kann natürlich auch wieder dann kulturell anders interpretiert werden und natürlich hat das Auswirkungen auf unsere Praktik des Verzeihens, also wie wir es dann handhaben, wann wir es tun. Das muss man sicherlich mitdenken, das stimmt. Und auch innerhalb sozusagen einer Kultur kann man dann nochmal milieuspezifische Unterschiede machen. Also in meinetwegen sehr liberalen, freien Künstlerkreisen ist die Schwelle vielleicht anders als bei Personengruppen, die eine andere Zuschreibung sich selbst geben würden und die sagen, ach, schon in Ordnung, müssen wir gar nicht drüber reden, und andere sind vielleicht schneller nicht beleidigt, aber würden es vielleicht ernster nehmen. Also auch da kann es nochmal Unterschiede geben. Kurz, man muss also mal kontextsensitiv gucken, welche Annahmen vorliegen, und relativ dazu wird dann auch das Verzeihen eingesetzt werden können und ein unterschiedliches Verständnis davon zutage treten.
Ganz kleiner Nachtrag noch. Diese Agenturen finden Sie ja auch unter dem Namen Reputation Management.
Ja, also das, ja, okay, das wusste ich nicht, danke.
Ich habe noch an einen anderen Grenzfall des Verzeihens gedacht, nämlich gibt es ja auch die Rede davon, jemanden zu verzeihen, der bereits verstorben ist, zum Beispiel den eigenen Eltern. Und mich würde jetzt da mal interessieren, auch inwiefern innerhalb der Sprechakttheorie sich diese Form des Verzeihens greifen lässt, weil mit wem spricht man dann da eigentlich und was für ein Verzeihen kann das dann überhaupt sein?
Ja, ich würde sagen, dieser Fall weicht von den Konstellationen auf jeden Fall ab, die ich mir angeschaut habe, weil ich eben von noch existierenden Personen ausgehe und dann auch nur von zwei. Ich habe es also stark eingegrenzt. Und ich würde denken, dass eine Bedingung des Sprechakts des Verzeihens ist, dass die Person noch existiert. Weil sonst scheint es irgendwie schwierig zu sein, von einem kommunikativen Geschehen zu sprechen. Und auch, dass die Person noch darauf reagiert, also dass sozusagen um Verzeihung gebeten werden kann, dass sich entschuldigt werden kann. All das, was ich als Voraussetzung in dem Buch formuliere, das funktioniert natürlich nicht mehr. Trotzdem haben Sie da einen Punkt. Wir reden so, wir haben diese Vorstellung. Ich glaube, das ist sozusagen eine abgeleitete Form von diesem paradigmatischen interpersonalen Fall. Und ich würde es vielleicht dann nicht unter dem kommunikativen Aspekt betrachten, in so einem empathischen Sinne von Kommunikation, sondern dann geht es wohl eher darum, kann die Person ihren Frieden machen mit der Beziehung, die sie zu einer verstorbenen Person hat, auch wenn die nicht mehr existiert. Also ich glaube, das scheint mir dann relevant zu sein. Aber vieles, was ich formuliere, ist eben nicht mehr möglich. Also sich zu entschuldigen, meinetwegen Reue zu zeigen oder das auch anerkennen, dass das passiert vom Gegenüber, das funktioniert dann nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, funktioniert der Fall anders.
Dürfte ich da ganz kurz reinkrätschen, weil das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich muss gerade dran denken, es gibt tatsächlich in einigen Beerdigungsliturgien explizit einen Moment, wo sozusagen innegehalten wird und zuerst es einen Moment des Schweigens gibt, in dem, wenn der Verstorbene, die Verstorbene dir etwas Gutes getan hat, dass das ein Moment des Dankens ist, dann eben, wenn der, die Verstorbene etwas dir Schlechtes getan hat, dass du jetzt die Möglichkeit des Verzeihens hast. Und wenn du der Verstorbenen etwas Schlechtes getan hast, ist das sozusagen der letzte Moment der Entschuldigung, wo das sozusagen als Teil dann in dem Sinne auch in der Form von Sprechakt, aber eingebettet eben in so eine ritualistische Geste dann. Aber da muss ich gerade nur dran denken, dass das wahrscheinlich genau auf diese Problemfälle anspricht, dass man dann andere Formen der Vermittlung braucht, um das sozusagen einholen zu können.
Ja. Das ist eine schöne Ergänzung.
Ich habe zwei Fragen. Das erste ist, ich habe die Prämisse nicht ganz verstanden. Also, weil du so wie ich es verstanden habe, sprichst du davon, dass die Prämisse für Verzeihung ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man offen sein muss. Das besagt aber nicht zwingend, dass einzelne Akteure in dieser Gesellschaft offen sind. Das heißt also, und sagst aber auch, dass das eine Position ist, also Verzeihen ein Akt ist zwischen zwei Personen, bringst aber, hast dann gleichzeitig auch darüber gesprochen, dass es ein gesellschaftliches Verzeihen gibt, was ich dann nicht nachvollziehen konnte, wie das sein kann. Und ich finde es etwas kritisch, wenn ich den Begriff Verzeihen nehme, dann halt wirklich nur den halben Begriff zu nehmen und halt wirklich die unbedingte Verzeihung auszublenden, weil das ist ja eigentlich das, was ein viel größerer Akt ist, weil eine Entschuldigung setzt ja vom Täter etwas voraus. Und ich glaube, Verzeihen selbst ist meines Erachtens voraussetzungsfrei, auch selbst mit der Prämisse für eine offene Gesellschaft sollte es das auch dann sein, weil dann sonst habe ich ja das Problem, dass ich irgendwann stecken bleibe in dem Ding, wenn eben der sich viele Menschen oder Personen unmoralisch verhalten und ich das nie verzeihen kann. Also jetzt mal nicht auf einer Ebene von einer Shoah, sondern wirklich auf einer viel tieferen Ebene, was ich, nehmen wir mal ein Beispiel, in der Schule einen Stuhl weggezogen, hingefallen, Kopf eingehauen. Also so mal ganz banales Beispiel. Wenn ich das dann nicht kann, also ich kam da jetzt nicht mit, wie dann der Begriff funktionieren kann, wenn der wirklich nur so ein Stück weit ist. Also das ist für mich dann nicht der Begriff, das ist dann halt so ein Ausschnitt. Und wie gesagt, diese Grundprämisse war mir jetzt auch nicht klar, weil die irgendwie gefühlt auf Gesellschaft begründet, aber der Handlungsakt liegt bei Personen. Das komme ich nicht mit.
Ja, dann versuche ich nochmal ein paar Punkte etwas klarer zu machen. Also vielleicht mit der Offenheit. Was ich da meinte, war, dass wir der Person gegenüber offen sind, wenn sie sich verändert. Dass wir also nicht hartherzig werden und ihre Veränderung nicht mehr sehen wollen, sondern auch anerkennen, okay, sie hat sich verändert, dass wir da eine gewisse Offenheit, einen offenen Blick für den anderen haben. Das war der Punkt mit der Offenheit. Und das ist erstmal noch unabhängig von der Gesellschaft, sondern individuell auf das einzelne Individuum bezogen. Zu dem Punkt mit der Gesellschaft, was ich da meine, dass es für unsere personale Lebensform ist es wichtig, dass wir eingebettet sind in Anerkennungsstrukturen, also dass wir als Person anerkannt werden, und das funktioniert nur von anderen Personen. Also man ist sozusagen konstitutiv auf ein Gegenüber angewiesen. Und wenn diese Anerkennung verwehrt wird, indem man nicht verzeiht, dann hat das Folgen für unser personales Dasein, weil wir so nicht mehr kooperieren können in bestimmten Zusammenhängen, weil wir nicht mehr wertgeschätzt werden für Leistungen, die wir erbringen. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die Anerkennung nicht von einer Person abhängt, aber relevante Nahbeziehungen sind wichtig, wenn wir jetzt über beste Freunde, Eltern und so weiter sprechen. Das macht etwas mit uns, wenn die uns nicht mehr als moralisch integeres Wesen anerkennen. Der Punkt mit der Gesellschaft, der sozusagen, den kann man noch weiter ausbuchstabieren, nämlich dass unsere Grundlagen für unser Personensein sozial sind. Also wir sind soziale Wesen und deswegen müssen wir eingebettet sein in soziale Kontexte. Und das Verzeihen kann eine Reintegration in soziale Kontexte leisten, indem wir wieder als moralisch integer anerkannt werden. Und diese Anerkennung ist wichtig für die Kooperation mit anderen in der Gesellschaft, damit wir Wertschätzung erfahren, damit wir zusammenarbeiten. Und darauf sind wir angewiesen als soziale Wesen. Das war da der Punkt.
Vielen Dank für die Klarstellung. Nun sind wir ja alle hier und überlegen uns wahrscheinlich auch, wie soll das alltägliche Verzeihen ablaufen? Gibt es in dem Buch eine Anleitung, wie verzeihe ich am besten?
Das wäre ein Tipp in der zweiten Auflage, das noch sozusagen im Anhang hinzuzufügen. Also nein, so in der Form gibt es das nicht. Ich habe versucht, sozusagen einen Schritt zurückzutreten und erstmal zu überlegen, okay, einmal sortieren, was heißt Verzeihen überhaupt? Da ist ja jetzt schon gerade deutlich geworden, das kann man von anderen Phänomenen abgrenzen. Ich glaube, es ist wichtig für das Verständnis dieser Praktik. Und dann habe ich versucht, Bedingungen offensichtlich zu machen, explizit zu machen, die erfüllt sein müssen. Und das geht vielleicht in so eine Richtung, Anleitung, aber ich glaube, das ist noch sozusagen abstrakt. Das ist sozusagen die Hintergrundfolie, die Sie nehmen können. Und dann müssen Sie Ihren spezifischen Fall mal davor legen und gucken, was können Sie davon ableiten. Aber es ist quasi nicht, wenn A, dann kannst du B machen. So funktioniert es dann leider doch nicht. Aber mein Anliegen war, trotzdem Orientierung geben zu können. Nur das muss natürlich auf einer etwas abstrakteren Ebene passieren, weil jeder Fall ja anders ist. Jede Person kommt mit anderen Voraussetzungen, die Tat kann unterschiedliche Grade der Schwere aufweisen und so weiter. Aber ich glaube, dafür sozusagen ein Schema formuliert zu haben, mit dem man es besser einordnen kann. Und das kann einem Orientierung geben und vielleicht auch eine Entscheidungshilfe sein, ob man einer Person verzeiht oder noch nicht verzeiht oder vielleicht auch gar nicht verzeihen will.
Ja, tatsächlich auch noch eine kurze Frage zu dieser Sprechsituation, zu dieser Kommunikationsstruktur, aber auch, wie gerade schon angesprochen, zu den Bedingungen. Und zwar, inwieweit ist es eine Bedingung, dass der Täter von diesem Verzeihen weiß? liegt zum Beispiel eine Art Entschuldigungsbrief vor und ich als Opfer entscheide mich dazu, zu verzeihen, aber der Täter, die Täterin ist davon nicht im Wissen. Inwieweit ist es davon eine Bedingung, Sie haben das gerade schon angesprochen, mit der eigenen Wahrnehmung als moralisch integre Person wieder das herzustellen, aber mich würde interessieren, was Ihre Gedanken dazu sind. Danke.
Dadurch, dass ich es als kommunikativen Akt gedacht habe, scheint mir es irgendwie auch notwendig, oder vielleicht ist es notwendig zu stark, aber das scheint es mir wichtig zu sein, dass man es auch mitteilt. Und das hängt auch wieder mit diesem Punkt der Anerkennung zusammen, denn dass man anerkannt ist, das muss man erfahren können. Ja, also es muss sich irgendwie zeigen. Und dafür braucht es dann irgendwie ein Mittel der Kommunikation, um das wiederherzustellen. Ob das sprachlich ist, ob das ein Brief ist, das kann auch eine Geste sein, das kann eine Umarmung sein. Da gibt es viele Formen. Vielleicht wird es noch nicht mal explizit, aber es zeigt sich dann im Verhalten. Ja, also man dreht sich halt nicht mehr weg, sondern man ruft wieder an, man kann wieder locker abends ausgehen, was auch immer. In solchen Formen kann es sich auch zeigen. Dann ist es aber nicht explizit sprachlich geworden. Auch das sozusagen sind Formen, da hat man aber sozusagen eine größere Unsicherheit. Es wären vielleicht sowas wie Vorstufen. Wenn es explizit ist, also es muss nicht immer dieses paradigmatische Ich verzeihe dir sein, also ein Satz wie, es ist wieder alles okay oder hey, müssen wir nicht mehr drüber reden, ist in Ordnung. Das sind auch Akte des Verzeihens, auch wenn sozusagen der Ausdruck selbst nicht vorkommt. Aber in dem Moment, in dem es sprachlich explizit ist, ist es dem anderen auch klar. Und damit ist ihm sozusagen dem Täter oder der Täterin ja auch etwas genommen, okay, ich kann das jetzt auch ruhen lassen. Und auch das Opfer weiß für sich, okay, es ist ausgesprochen, es ist damit beendet. Das ist ja diese wichtige Funktion des Verzeihens, Konflikte beenden zu können.
In einer wettbewerbsorientierten Gesellschaft haben wir natürlich immer das Problem von Vergeltung oder den Begriff von Vergeltung. In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, wenn wir denken an einen mehr oder weniger Extremfall von Konfliktlösung als Vorschlag des Evangeliums, wo es praktisch heißt, turn the other cheek. Das ist ja etwas, was im Tierreich ziemlich normal ist, aber in menschlichen Konflikten eigentlich kaum noch existiert. Mich würde interessieren, wie Sie das im Kontext Ihres Buches sehen würden.
Können Sie noch einmal die Frage, also was genau wird, was wäre die Frage?
Die Frage wäre, das Prinzip von turn the other cheek als relativ extreme Konfliktlösung. Wie wäre das in diesem Zusammenhang einzuordnen?
Ein Problem, das man, oder eine Frage, die man sich stellen muss, ist, wie verhält es sich dann mit der Selbstachtung? Das ist so ein Punkt, den man sich fragen muss. Also, was heißt es, wie würden wir das ausbuchstabieren, diese Verhaltensweise? Und das Verzeihen sollte nicht abrutschen in Form des Duldens oder so, dass man, oder es einfach hinnimmt. Das Verzeihen ist nur dann ein ethisch wertvolles Verzeihen, wenn es mit der Selbstachtung des Opfers einhergeht, also wenn die wiederhergestellt ist, wenn sich das Opfer dessen sicher ist. Und wenn man über den Vorwurf spricht, als Teil sozusagen, als eine Vorbedingung des Verzeihens, Vorwurf, wenn es auch nur sozusagen ist, es einmal explizit zu machen, also dass man die Person darauf anspricht, dann scheint mir das schon wichtig zu sein, um nicht einfach nur davon zu sprechen, okay, es wird hingenommen. Aber ich meine, mit Ihrem Zitat ist noch eine andere Bedeutungsdimension religiös konnotiert, die, glaube ich, nochmal anders gelagert ist. Weiß ich gerade gar nicht, wie man das gut einfangen kann. Ich glaube, es ist nur wichtig zu betonen, dass es eben nicht in Form des Duldens oder Ertragens oder so abrutscht, sondern dass man sicherstellt, dass die Selbstachtung des Opfers gewahrt ist.
Mir geht die ganze Zeit durch den Kopf, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ja das Verzeihen schon so formuliert, dass es im Prinzip eine Einbahnstraße ist, also dass der Täter kann sich quasi bereit machen oder qualifiziert zeigen für eine Verzeihung, aber die eigentliche Aktivität geht dann hierarchisch vom Opfer aus. Soweit erstmal. Und meine Frage ist jetzt aber, kann es nicht auch sein, das funktioniert kommunikativ, alle wissen auch Bescheid, es gibt sogar das Reuezeigen, das Opfer verzeiht auch und der Täter sagt, ich kann das nicht annehmen. Ist das dann ein Fall von Verzeihen oder ist das dann ein Fehlgehen von Verzeihen, obwohl der eigentliche Akteur, das Opfer, ja eigentlich alles richtig gemacht hat, also den Sprechakt richtig gemacht hat und so weiter, aber der Täter aus x-beliebigen Gründen sagt, nee, ich kann diesen nicht von einem Subjekt ausgetragenen Sprechakt, das ist nicht das Verzeihen, sondern das ist wie ein Ritual, ein Geben und Nehmen. Da würde ich gerne mal hören, wie Sie das jetzt mal sortieren würden.
Ja, sehr gute Frage, vielen Dank. Ich glaube, das kann man auch kombinieren mit der ersten Frage, nämlich nach dem Selbstverzeihen. Vielleicht ist das gerade der Punkt, dass der Täter sich eben noch nicht selbst verzeihen kann und deswegen es auch nicht annehmen kann, wenn ihm das Opfer das gewährt. Jetzt, wie würde man das ausbuchstabieren? Also das hängt davon ab, wie würde man die Gelingensbedingungen eines Verzeihensakts formulieren? Und die Frage hier wäre, gehört es zu einem erfolgreichen Verzeihensakt dazu, dass es auch angenommen wird oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist eigentlich sehr viel erfüllt, dass wir davon sprechen können, das ist ein Verzeihensakt. Sie haben ja eben auch die Einbahnstraße angesprochen, also opferseitig scheint alles sozusagen okay zu sein, damit dieser Akt erfolgreich ist. Täterseitig scheint da sozusagen das Selbstverzeihen noch nicht geregelt zu sein oder noch eine offene Frage zu sein. Vielleicht ist es sozusagen eine etwas abgeschwächt oder eine defizitäre Form, klingt zu stark, aber sozusagen nicht die vollkommene Form des Verzeihens, dass man wirklich sagen kann, beide sind wieder können wieder in einer Beziehung stehen, die wiederhergestellt ist, indem der Konflikt bewältigt ist. Und das scheint ja gerade noch nicht gegeben zu sein. Und wenn wir die Konfliktbewältigung als Ziel des Verzeihens ansetzen, dann wäre es anscheinend noch nicht gänzlich erreicht und damit vielleicht keine volle Form des Verzeihens.
Vielleicht kann ich noch einen letzten Punkt nachtragen, das hier als Schluss, die Konfliktbewältigung. Du hast jetzt oft das Verzeihen als etwas, das was beendet, dargestellt. Ne? Aber du endest damit, und weil das jetzt nicht vorkam, wollte ich das nur nachtragen, sehr schön mit dem Arendtschen Gedanken, dieses Beenden ist ja in sich ein Anfangen. Nicht? Also von Arendt gibt es diesen Satz, das Verzeihen ist wie ein Wunder. Wieso? Weil es da, wo alles an ein Ende gekommen zu sein scheint, einen neuen Anfang möglich macht. Und nur deswegen können wir überhaupt sozusagen anfangen zu handeln, weil wir das Vertrauen darauf haben, dass es das Verzeihen, nicht dieses oder jenes Verzeihen, sondern überhaupt das Verzeihen geben wird, das wir brauchen, weil wir an irgendeinem Punkt wahrscheinlich Fehler machen werden. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, den ich nochmal hier ans Ende stellen wollte. Bevor wir jetzt aufhören, wollte ich noch auf die zwei nächsten Veranstaltungen von uns hinweisen. Am 20.06., das ist ein Freitag, kein Mittwoch wie sonst, weil wir im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften da sind, kommen zu uns ein Sonderfall Anna Lux und Jonas Brückner und sprechen mit uns über das popkulturelle Erbe von 1989, also 20.06. Freitagabend, bevor wir am 2.07. Friedrich von Borries da haben über Architektur im Anthropozän. Damit danke dir, Nicolas, dass du da warst und herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie zugehört haben und mitdiskutiert haben.
Vielen Dank.